Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das gute Stück heißt All About the Money. Es geht um Geld, um eine Menge Geld. Und einen Protagonisten, der sein Leben ein bisschen vor die Wand fährt, bis er an ein bisschen Geld kommt. Ich fange einfach an und schaue dann mal, wer gleich noch hier sitzt. Kapitel 1. Nichts ist so hart wie das Leben. Du verdammter Wichser! Es schepperte laut, als der Mann mit den breiten Schultern gegen den Werkstattwagen trat. Den Bruchteil einer Sekunde widerstand der Wagen der Schwerkraft, dann kippte er um, während sich sein Innenleben klirrend auf dem fleckigen Beton verteilte. Schraubenzieher, Zangen, Schlüssel und Maschinen, Werkzeug im Wert von einigen $100 rollten umher. Alle Blicke in der Autowerkstatt waren auf den Mann gerichtet, der seiner angestauten Wut gerade Luft gemacht hatte. Viel zu lange hatte er gekämpft, hatte eine unbeschreibliche Last auf seinen kräftigen Schultern getragen, hatte Rückschlag um Rückschlag ertragen müssen. Heute, an diesem Vormittag, war der Druck zu stark geworden. »Du Hurensohn!« Lucas Townsend bebte. Er ballte seine ölverschmierten Hände zu Fäusten, bis die Knöchel weiß hervortraten. Seine Nasenflügel blähten sich, die Schlagader in der Stirn trat vor. Er war Mitte 30, von der allgegenwärtigen Sonne Floridas gebräunt. Die Entbehrungen der Vergangenheit hatten ihm bereits markante Falten ins Gesicht getrieben. In den braunen, kurzen Haaren und im Vollbart blitzte das erste Silber. Er steckte in einem verwaschenen Overall, die Vorderseite lässig aufgeknöpft, das Unterhemd fleckig. 2-3 Sekunden konnte er seine Wut noch im Zaum halten, dann langte er hinab in das Chaos, das er selbst verursacht hatte, angelte sich einen schweren Schraubenschlüssel und wog ihn schnaubend in den Händen. Aufhören! Der Ruf war gellend und fordernd, doch er drang nicht bis zu Townsend durch. Er machte einen Schritt nach vorn, hob den Schlüssel langsam über seinen Kopf. Aufhören, habe ich gesagt! In der Garage, einer Wellblechkonstruktion aus der Mitte des letzten Jahrhunderts mit 4 Hebebühnen, von denen der Lack abplatzte, war Townsend nicht alleine. Etwa 2 Dutzend Männer und eine Handvoll Frauen standen herum, einige in der gleichen Arbeitskluft, wie auch Townsend sie trug, andere in einfachen Klamotten. Die meisten von ihnen waren in der gleichen Situation wie er. Doch nur Townsend schien seinem Ärger Luft zu machen. Mit dem Schraubenschlüssel in der Hand, die Augen vor Wut zusammengekniffen, marschierte er einer kleinen Gruppe von Personen entgegen. 4 Männer in Anzügen und ein fetter Kerl mit verwaschenem Hemd und schmieriger Latzhose. Der Fettsack erfüllte jedes Klischee, das man über die Besitzer einer zweitklassigen Autowerkstatt nur haben konnte. Von dem versifften Cap, dessen Aufdruck man längst nicht mehr lesen konnte, zu den von Fett und Schmiere triefenden Haaren, die darunter hervorlugten. Selbst sein Name war den Tiefen des Mythos entsprungen. Bob Saget, Besitzer der Werkstatt, in der Townsend arbeitete, oder besser gesagt, bis vor einer halben Minute gearbeitet hatte. »Mr. Townsend, weg damit!« Das war einer der Kerle im Anzug. Er machte einen mutigen Schritt, um sich Lucas in den Weg zu stellen. Mit den Anzugträgern hatte die ganze Misere erst begonnen. Sie waren erst vor einer guten Stunde in die Werkstatt gekommen. Die Kunden, die sich normalerweise in Bobs Laden verirrten, trugen üblicherweise zu 2 Anlässen Anzüge, zu Hochzeiten und zu Todesfällen. Das Quartett fiel also vom ersten Moment an auf und Lucas und seine Kollegen beobachteten neugierig, um was es ging. Die Anzugträger waren geradewegs in Bobs Büro marschiert und durch die Lamellenrollos konnte man erkennen, wie 2 von ihnen den fetten Kerl in die Mangel nahmen und 2 weitere das Büro durchsuchten. Irgendwann kam sie dann zusammen mit Bob wieder in die Halle und das fette Schwein hatte seinen Spruch aufgesagt. »Aus dem Weg«, knurrte Lucas, »ich schlag dem Penner die Zähne aus.« Auch wenn seine Absichten deutlich gewesen waren, jetzt, da er die Drohung ausgesprochen hatte, war die Eskalation nicht mehr weit. Während der eine Schlipsträger seine Stellung hielt, glitten die Hände der anderen unter ihre Jackets. »Ich werde mich nicht noch einmal wiederholen, Mr. Townsend«, brüllte der Mann. Lucas zögerte. Er blickte dem Anzugträger einen Moment ins Gesicht, dann fixierte er Bob, der bereits einen halben Schritt zurückgewichen war. Drohend deutete er mit dem Schraubenschlüssel auf den fetten Kerl. Er wollte seine Geste mit einigen Worten unterstreichen, doch die Bewegung hatte ausgereicht, damit die 3 anderen Anzugsträger Pistolen unter den Jackets hervorzogen. Noch bevor Lucas auf dumme Ideen kommen konnte, sprangen drei seiner Kollegen heran, kräftige Kerle wie er, die ihn packten und zurückzogen. Er wehrte sich, hatte jedoch keine Chance. »Beruhig dich, Lucas«, zischte einer von ihnen. »Ein Scheiß werde ich«, schmetterte Townsend seinem Kollegen entgegen und versuchte, sich aus der Umklammerung herauszuwinden. Es gelang ihm nicht. Sie zogen ihn in den hinteren Teil der Werkstatt. Die Anzugträger warteten noch einige Sekunden, und als sie sicher waren, dass keine Gefahr mehr drohte, steckten sie die Waffen wieder ein. Ihr Anführer, jener Mann, der sich Townsend so mutig in den Weg gestellt hatte, räusperte sich. »Also, Sie haben es gehört. Der Laden ist dicht. Sie haben eine halbe Stunde, Ihre Sachen zu packen.« Flüche und Beschimpfung folgten, und sie richteten sich ausnahmslos gegen Bob, der immer kleiner wurde. Der Anzugträger lächelte schwach und schob sich demonstrativ ein Kaugummi in den Mund. »Ich verstehe, dass Sie alle aufgebracht sind. Aber Sie verstehen sicher auch, dass ich meinen Job machen muss. Hätte Mr. Saget hier seine Steuern bezahlt, müssten wir den Laden nicht schließen.« Mehr hörte Lucas nicht. Die drei Kollegen buxierten ihn durch einen Seiteneingang nach draußen. Irgendwer versetzte ihm einen Stoß und er landete auf seinem Hintern. Der Sturz fühlte sich an wie das Läuten einer Glocke, das ihn langsam wieder auf Kurs brachte. Seine Wut war aber noch nicht verraucht. Er hatte den Schraubenschlüssel längst verloren, seine Angriffslust aber noch nicht. Lucas sprang auf die Füße. »Lasst mich durch! Krieg dich ein, Luke!« Ungeachtet der Worte unternahm Townsend den Versuch, an den drei Männern vorbeizukommen. Doch sie stießen ihn erneut um. »Habt ihr eigentlich verstanden, was der Dreckskerl gerade gesagt hat?« schäumte Lucas. »Wir sind unsere Jobs los!« »Das hat jeder verstanden, spätestens nach deinem Ausraster«, erklärte einer der Männer und verschränkte die Arme vor der Brust. »Und genau dafür werde ich ihm die Zähne einschlagen«, keifte Townsend und stand wieder auf. Diesmal blieb er jedoch stehen, die Fäuste immer noch geballt. »Ein Scheißdreck wirst du«, blaffte der Kollege. »Willst du es wirklich noch schlimmer machen, als es ist, du Idiot? Wären wir gerade nicht gewesen, hätten sie dich abgeknallt.« »Schwachsinn«, zischte Lucas. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter tätlicher Angriff, der Mann schüttelte den Kopf. »Glaub mir, Luke, das hätten sie. Mach dich nicht noch selbst unglücklich mit sowas.« »Du hast doch keine Ahnung«, schnaubte Lucas. Doch der Mann machte einen Schritt nach vorn und ließ die Schultern rollen. »Townsend, wir haben alle unsere Probleme. Wir stecken alle in der Scheiße. Das ganze Land tut das seit über einem Jahr. Aber es wird nicht besser, wenn Kerle wie du einfach die Nerven verlieren.« Sie standen sich nur einen halben Schritt gegenüber und starrten einander an. Für einen Moment wirkte es so, als würde der eine dem anderen gleich einen kräftigen Kinnhaken verpassen. Doch stattdessen spie Lucas aus, trat einen Schritt zurück und begann mit dem Kopf zu schütteln. »Fick dich! Fickt euch alle! Keiner von euch hat eine Ahnung, worum es wirklich geht.« Er ging zwei Schritte und trat mit voller Kraft gegen einen Stapel Autoreifen, der unter Poltern zusammenbrach. Ohne seine ehemaligen Kollegen auch noch eines Blickes zu würdigen, stapfte Lucas zu seinem Wagen, widerstand dort der Versuchung, einmal auf das Dach zu hämmern und stieg ein. Er knallte die Tür hinter sich zu und startete den Motor. Die Maschinen heulten auf, dann verschwand er mit quietschendem Reifen vom Gelände. Ja, was wir kennengelernt haben oder jetzt gerade gesehen haben, ist der Protagonist. Lucas Townsend hat kein einfaches Leben. Das Buch gibt es gerade so ein bisschen her. Es spielt in Amerika 2008, 2009. Die Immobilienblase ist gerade geplatzt. Er schleppt sich von Job zu Job. Seine Frau ist arbeitslos. Es gibt zwei kleine Kinder zu Hause. Es ist ein viel zu großes Haus gekauft worden. Es gibt Kredite, die nicht abbezahlt werden. Es gibt Kredithaie, bei denen er sich Geld geliehen hat. Und das Ganze kulminiert an diesem Tag. Er verliert seinen Job, er fährt nach Hause, seine Frau trennt sich von ihm, fährt weg. Und Townsend greift letztlich nur noch zum Alkohol und möchte diesen ganzen Tag irgendwie vergessen. Währenddessen passiert allerdings noch ein bisschen was anderes. Kapitel 2. Glück und Unglück. Bevor der Sturm die Küste erreichte, tobte er sich über dem offenen Meer aus. Kurze Zeit später war das Wetter umgeschlagen. Die beschauliche Dünung hatte sich in hohe Wellen verwandelt. Die Gischt spritzte meterhoch auf. Jeder Kapitän, der bei Verstand war, würde ein ruhiges Gewässer oder einen Hafen anlaufen, besonders dann, wenn er nicht gerade in einem besonders großen oder behäbigen Pott kommandierte. Insofern wirkte das Patrouillenboot der Küstenwache deplatziert. Es gehörte bei weitem nicht zu den größten Schiffen im Arsenal der Küstenwache, aber auch nicht zu den kleinsten. Die stabile Konstruktion und die Maschinen waren stark genug, um mit dem Seegang fertig zu werden. Das Schiff kämpfte sich durch die Wellen. Es wurde größtenteils nach den Instrumenten navigiert. Es war die Stonewall, ein relativ junges und leistungsfähiges Schiff der Flotte, wenige Monate vor den Unruhen auf den Finanzmärkten in Dienst gestellt, die fast unweigerliche Kürzungen im Budget nach sich gezogen hatten. Tatsächlich war die Stonewall das letzte Schiff der Baureihe, das die Werft verlassen hatte. Ihre Schwesternschiffe, halb fertig, hingen wegen des Baustopps in ihren Geburtsstätten und rosteten vor sich hin. Die Männer und Frauen auf der Brücke waren weit schlimmere Unwetter gewöhnt. Sie standen und saßen auf ihren Plätzen, die Blicke konzentriert auf die Anzeigen gerichtet. Einige hielten Wache und lugten mit Feldstechern in die trübe Dunkelheit. Es herrschte Routine, doch eine Person stach aus dem Treiben hervor. Es war ein Mann jenseits der 40 Jahre. Im Gegensatz zu den Offizieren um ihn herum trug er Hemd und Krawatte und wirkte schon allein dadurch fehl am Platz. Doch nicht nur das, seine ganze Ausstrahlung verriet einem Beobachter sofort, dass er kein Seemann war. Das Unwetter und das Rollen und Stampfen des Schiffes nahm ihn sehr mit. Er war blass um die Nase. Chester Burns hatte stechende Augen, eine scharfe Nase und, markante Wangenknochen. Gemessen an seiner Größe ließen ihn die wenigen Kilogramm auf seinen Rippen hager erscheinen. Nicht so, dass es krankhaft wirkte, jedoch so, dass sein Kopf bei richtigem Licht wie ein Totenschädel aussah. Schon früh waren seine Haare zurückgegangen. Mittlerweile trug er Halbglatze. Das Haupthaar, das ihm noch blieb, war dünner, aber noch von kräftiger Farbe. Bartstoppeln zeichneten sich ab und sie passten nicht in das Bild. Tatsächlich verbrachte Burns morgen für morgen damit, sich ausgiebig zu rasieren. Nun lag das auch schon wieder fast einen ganzen Tag zurück. An Bord der Stonewall war er der Fremdkörper, fügte sich nicht in seine Umgebung ein. Er hatte auf einem Sessel Platz genommen und rauchte eine nach der anderen. Das Schild, das auf absolutes Rauchverbot hinwies und knapp neben seinem Platz angebracht war, schien für ihn keine Bedeutung zu haben. Jemand kam, um ihm Kaffee anzubieten. Doch Burns lehnte lediglich mit einem Zucken des Mundwinkels ab. Obwohl er deplatzierter nicht hätte sein können, obwohl er kaum etwas von den Instrumenten um sich herum verstand, war Chester Burns der wichtigste Mann an Bord der Stonewall. Ein Umstand, der den Offizieren auf der Brücke und am wenigsten dem Kapitän des Patrouillenboots schmeckte. Die Stonewall stand unter dem Kommando von Lieutenant Ogden, einem vollbärtigen Mann, der ein paar Jahre älter als Burns war. Der Skipper trug Rollkragenpullover und bequeme Hosen, stand schweigend in der Mitte der Brücke und blickte ins Halbdunkel hinaus. Im Gegensatz zu Burns griff er nach dem Kaffee und nippte einmal an der Tasse, bevor er dem Mannschaftsdienstgrad mit einem Nicken entließ. Das Verhältnis zwischen Ogden und Burns war bestenfalls schwierig. Ogden war Seemann, liebte das Meer und seine Arbeit und genoss trotz seiner zuweilen fordernden und rauen Art Ansehen bei seiner Mannschaft. Burns hingegen war ein Anzugträger aus DC mit umfassenden Sondergenehmigungen. Niemand wusste so genau, woher der Kettenraucher wirklich stammte. Manche behaupteten, sein Büro lag im J. Edgar Hoover Building, andere wähnten ihn im Pentagon und einige brachten sogar Fort Meade ins Spiel. Im Grunde spielte es keine Rolle und Burns beantwortete solche Fragen nicht. Das musste er auch nicht, denn die Papiere, die er vorlegte, waren eindeutig genug. Ogden hatte keine Probleme damit, Befehle zu empfangen. Wenn sie aber von jemandem kamen, der so offensichtlich außerhalb der Strukturen und Hierarchien stand, die dem Skipper bekannt waren, dann bekam selbst er Magenschmerzen. Immer wieder musterte der Skipper mit dem Seitenblick Burns, konzentrierte sich dann wieder auf sein Kommando. »Sir«, meldete sich der Radaroffizier. Ogden war mit schnellen Schritten bei der Frau. »Was gibt es?« »Hier, ein Kontakt. Könnte das Schiff sein, nach dem wir suchen?« Ogden betrachtete den Bildschirm eingehend und klopfte der Frau auf die Schulter. »Gut so. Nehmen Sie es genau unter die Lupe. Agent Burns?« Burns blinzelte, nahm einen langen Zug von seiner Zigarette und ließ dann den Stummel achtlos in den improvisierten Aschenbecher fallen. Er stand auf und schwankte ungelenkt zum Skipper hinüber. »Skipper? Hier, wahrscheinlich ist das Schiff, das Sie suchen.« Der Regierungsagent musterte die Anzeigen kurz und verriet, dass er eigentlich nichts von dem verstand, was dort passierte. Das Symbol auf dem Bildschirm konnte er nicht deuten, aber er war auch so ehrlich, gar nicht erst den Eindruck erwecken zu wollen. »Wahrscheinlich? Wir arbeiten daran. Mit dem Mistwetter gar nicht so einfach. Und da Ihr Freund sein GPS-Signal ausgestellt hat, wird es nicht besser.« »Skipper, das interessiert mich nicht. Sie wissen, warum wir hier sind. Erledigen Sie einfach Ihren Job.« Ogden richtete sich zur vollen Größe auf und funkelte Burns an, der die Herausforderung gerne annahm. Dabei aber viel mehr wie ein lauerndes Raubtier wirkte. Der Skipper lächelte dünn. Natürlich. Sir, mischte sich die Frau am Radargerät ein, ich glaube nicht, dass es nur ein Schiff ist. Ogden wandte sich zu ihr um. Die kleine Auseinandersetzung mit Burns war mit einem Mal uninteressant. Er legte die Stirn in Falten und sah, wie die Offizierin mehrere Schalter bediente, Knöpfe drückte und Rädchen justierte. Die Anzeigen auf dem Bildschirm veränderten sich. Doch es brauchte ein Profi, um daraus Schlüsse zu ziehen. Sicher? Ja, Sir, ziemlich sicher. Ogden verzog das Gesicht, was jedoch aufgrund seines Vollbarts kaum auffiel. Er warf Burns einen Blick zu und wusste genau, dass der Regierungsagent zu seiner nächsten schneidenden Frage ansetzte. Ich muss es genau wissen. Zwei Schiffe, Sir. Die Frau nickte selbstsicher, nachdem sie an weiteren Rädchen justiert hatte. Etwa die gleiche Größe, Entfernung 10 Meilen. Gut, brummte Ogden, verschränkte die Arme vor der Brust und drehte sich zu Burns um. Zufrieden, Agent Burns, das dürfte Ihr Ziel sein. Ich suche ein Schiff, nicht zwei, korrigierte der Mann mit der Halbglatze und schüttete sich die nächste Zigarette aus dem Softpack. Manchmal laufen die Dinge anders, manchmal gibt es Wendungen, die man nicht im Blick hat. Burns Augen verengten sich, dann zündete er die Zigarette an, nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch aus, ohne auf Ogden Rücksicht zu nehmen. Dann legen Sie mal los, Skipper. Bringen Sie uns so schnell wie möglich dorthin. Ogden nickte nur und gab die entsprechenden Befehle. Das Unwetter um die Stonewall herum hatte noch einmal an Intensität gewonnen, doch das Patrouillenboot blieb auf Kurs, während das Brummen der Motoren zunahm. Burns wankte zu seinem Sessel zurück und setzte sich umständlich. »Zeigen Sie Agent Burns einmal, was in der Stonewall steckt«, rief Ogden dem Steuermann zu. Er konnte das Lächeln im Gesicht des Mannes sehen und registrierte für einen Moment die aufblitzende Angst in den Augen des Regierungsagenten. Burns fing sich erstaunlich schnell und krallte sich mit einer Hand in der Armlehne fest. Ogden wendete dem Raucher den Rücken zu und lächelte breit. Er genoss die Genugtuung und gönnte sich einen Schluck Kaffee. »Skipper?« Der Kommandant der Stonewall verdrehte die Augen. »Ja, Agent Burns, wäre es nicht an der Zeit, die Seeaufklärung zu alarmieren?« »Dachte, darüber hätten wir schon gesprochen, Agent. Bei diesem Wetter ist es ein Ding der Unmöglichkeit, eine Maschine in die Luft zu bekommen. Zumindest nicht, solange es keinen konkreten Notfall gibt. Vielleicht ist es einer.« »Wirklich, Agent Burns?« Ogden ging mit Leichtigkeit die wenigen Schritte zum Sessel des Rauchers. »Dieser Einsatz hat höchste Priorität, Skipper.« Das kann alles sein. Aber Sie kennen die Antwort des Stabs. Es werden keine Leben aufs Spiel gesetzt, außer es ist absolut notwendig. Ogden deutete lässig mit dem Kaffeebecher in der Hand durch die Sichtfenster in die brodelnde Finsternis. Ein gleißender Blitz jagte über den Himmel und verästelte sich tausendfach. Und ich sehe das ähnlich. Keiner Crew ist zuzumuten, bei einem solchen Unwetter einfach so in einen Helikopter zu steigen. Sie kennen meine Befugnisse, Ogden? Nein, nicht im Detail. Der Skipper zuckte betont gelangweilt mit den Schultern. Und Sie gehen mich auch nichts an. Der Stab hat entschieden, nicht ich. Wenn Sie einen Grabenkrieg ausfechten wollen, machen Sie es mit denen. Ich bin hier und erledige meinen Job. Dann wollen wir hoffen, dass Ihr Schiff in der Lage ist, es möglicherweise mit zwei Zielen aufzunehmen, meinte Burns. Keine Sorge, Agent. Aber wenn Sie nicht auf die Stonewall vertrauen, können Sie stattdessen ja schwimmen. Der hatte gesessen. Ogden nickte Burns zu und drehte sich dann auf dem Absatz um, um wieder seine Position einzunehmen. Er konnte die kühlen Blicke des Mannes in seinem Rücken spüren, machte sich jedoch nichts daraus. Ja, einige Zeit später, am Morgen nach diesem Sturm, kehren wir zurück zum Hauptprotagonisten. Der hat den Abend mit einer Menge Alkohol verbracht, auch mit dem Versuch sozusagen, dem Leben, das er vor die Wand gefahren hat, möglicherweise ein Ende zu setzen. Der Alkohol hat ihn davon abgehalten. Er ist auf halbem Weg zum Strand oder zur Meeresbrandung, in der er sich ertränken wollte, liegen geblieben. Und wir steigen jetzt genau an der Stelle wieder ein, an der er wach wird. Lucas erwachte und das Erste, was er spürte, war das Dröhnen in seinem Schädel. Nur langsam, in ganz kleinen Schritten, nahm dieses Dröhnen ab, verschwand aber nicht ganz. Es wurde dumpf und matt, hintergründig, doch stark genug, durch eine schnelle Bewegung oder ein zu lautes Geräusch wieder zu einem Tosen anzuschwellen. Er konnte nicht sagen, wie lange es gedauert hatte, bis er sich dazu imstande fühlte, die Augen zu öffnen. Kaum hatte er das getan, schloss er sie auch schon wieder, denn das Licht des neuen Tages und der beinahe wolkenfreie Himmel stachen und brannten unnachgiebig. Das Dritte, was er spürte, war die Feuchtigkeit seiner Kleider, denn das Wasser reichte bis zu den Knien. Benommen setzte er sich auf und wischte sich die Mischung aus erbrochenem Salz und Sand aus dem Bad. Die Meeresbrandung, die in der vergangenen Nacht er nicht hatte erreichen können, war mittlerweile vorgerückt und umspielte ihn mit unregelmäßigen Wellen. Schien ihn verhöhnen zu wollen. Er verzog das Gesicht, als er sich des ekelerregenden Geschmacks auf seiner pelzigen Zunge bewusst wurde. Townsend hatte das Gefühl, etwas aus seinem Inneren wäre nach oben gekrabbelt und auf halbem Weg elendig verreckt. Hinzu kam, dass er sich in den ersten Minuten fühlte, als ob jemand ihn zerkaut und verschluckt, halb verdaut und wieder ausgespuckt hatte. Tatsächlich verfügte er über eine bemerkenswert starke Konstitution. Er bezeichnete sich, ohne angeben zu müssen, als trinkfest. Dennoch war der Morgen danach, die erste Stunde bei klarem Verstand, immer die schlimmste. Die Ereignisse des vorangegangenen Tages setzten sich zuerst nur bruchstückhaft zusammen. Gerade Erinnerungen an den Abend und die Nacht waren nur noch schemenhaft vorhanden, sodass er gar nicht sagen konnte, ob er das, an was er sich zu erinnern glaubte, wirklich erlebt oder nur erträumt hatte. Mit jeder Minute setzte sich ein weiteres Mosaikstück zusammen, zumindest bis zu jedem Augenblick, an dem er mit dem Trinken begonnen hatte. Ab da an wurde es mit den Erinnerungen schwieriger. Sie waren fragmentartig und schienen kaum zu passen. Die Ereignisse des vorangegangenen Tages waren also nicht verschwunden. Er hat es also nicht geschafft, sie in Alkohol zu ertränken. Sie waren immer noch da, lachten höhnisch über seinen stümperhaften Versuch, ihnen zu entkommen. Es war wie immer. Der Versuch, von seinen Problemen wegzulaufen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Schlussendlich holten sie einen ein. Und während er langsam glaubte, ein Bild davon zu bekommen, was vor seinem Filmriss passiert war, zuckten die Erkenntnisse durch seinen Kopf. Mit einem Schlag wusste er, was in den letzten Minuten, bevor er an dieser Stelle zusammengebrochen war, was er vorgehabt hatte. Und jetzt, wieder einigermaßen nüchtern, erschrak er vor sich selbst. Nie zuvor in seinem Leben hatte er über Selbstmord nachgedacht. Und es war, mit Blick auf die Wasserlinie, beängstigend, wie nahe der Umsetzung trotz alledem gekommen war. Doch auf der anderen Seite wurde ihm auch wieder bewusst, wie sehr sein Leben nun eigentlich in Trümmern lag. Und so sehr es ihn auch abschreckte, so nachvollziehbar erschien es ihm, dass er es beinahe so weit hatte kommen lassen. Doch an diesem Morgen hatte er keinen Alkohol mehr, in den er sich hineindürzen konnte. Nichts mehr, um der Wahrheit zu entfliehen. Wie würde es weitergehen? Gab es überhaupt noch irgendeine Chance, Helen und die Kinder zurückzugewinnen? Er hat es verbockt. Auf eine Art und Weise, die er gar nicht für möglich gehalten hatte. Und jetzt waren ihm die letzten Reserven ausgegangen. Jetzt war er dazu verdammt, zusehen zu müssen, wie auch der letzte Pfeiler seiner heilen Welt zusammenbrechen würde. Townsend kniff die Augen zusammen. Der Himmel war nahezu blau, nichts mehr erinnerte an das Unwetter der vergangenen Nacht. Die Sonne strahlte bereits wieder, gleichwohl es noch ein paar Stunden dauern sollte, bis sie die Feuchtigkeit der Nacht vertrieben haben würde. Aus Richtung Meer wehte ihm eine kühle Brise ins Gesicht und half ihm dabei, die Taubheit des Alkohols zu bekämpfen. Er blickte zum Horizont und hielt inne. Keine 100 Meter von dem Strand, auf dem auf eine Sandbank aufgefahren, lag eine 15-Meter-Yacht gleich einem gestrandeten Wal. Er zweifelte an seinem Verstand und rieb sich die Augen. Doch offenbar war es keine Wahnvorstellung seines Geistes. Die Yacht wirkte in jedem Detail real, etwas mitgenommen vom Unwetter vielleicht, aber ansonsten völlig intakt. Townsend kratzte sich am Hinterkopf und blinzelte erneut. Doch das änderte nichts. Die Yacht lag dort und sie würde auch noch das nächste Mal dort liegen. An Bord bewegte sich nichts. Niemand, der auf Deck stand. Vom ersten Moment an übte das Schiff eine intensive Faszination auf ihn aus. War es im Unwetter der Nacht von irgendeinem Pier losgerissen und hier angespült worden? Oder waren seine Besitzer vom Sturm auf hoher See überrascht worden und hatten sich aus irgendeinem Grund mit dem Rettungsboot abgesetzt? Die letzte These verwarf er wieder ganz schnell. Nicht nur, weil sie ihm völlig widersinnig vorkam, vor allem erkannte er, dass das Schlauchboot immer noch an den Davids am Heck der Yacht baumelte. Welches Rätsel, welche Geschichte steckte hinter dieser Yacht? Townsend überlegte einen Moment und stand vorsichtig auf. Sein Körper rebellierte und schien sich mit dem Konzept der Schwerkraft noch nicht vollends abfinden zu wollen. Doch Lucas' Wille setzte ein und wies das Schwindelgefühl zurück in seine Grenzen. Er stand etwas breitbeinig, ein durchaus befremdlicher Anblick. Doch zu dieser frühen Stunde waren Uferpromenade und Strand noch menschenleer. Der Mann, der sich vor einigen Stunden das Leben nehmen wollte, sah sich herab und stellte fest, in welchem miserablen Zustand er sich befand. Die Kleider waren verdreckt und durchnässt, er selbst fühlte sich nicht wohl, wobei Letzteres mit jeder Minute und jedem Atemzug besser wurde. Wieder wanderte sein Blick zur Yacht und zum ersten Mal spürte er Neugier in sich aufsteigen. Auf unsicheren Beinen machte Lucas den ersten Schritt ins Wasser, dann begann er zu warten. Sein Leben lag ohnehin in Scherben und so, wie er es einschätzte, konnte es auch nicht mehr viel schlimmer werden, wenn er an diesem Morgen seiner Neugier nachgab. Er wartete so weit, bis ihm das Wasser zur Hüfte ging und war erstaunt darüber, dass sich das Meer gar nicht so kalt anfühlte, wie er es erwartet hatte. Sicher, es war nicht mit einem angenehm temperierten Swimmingpool zu vergleichen, aber es ließ ihn andererseits auch nicht vor Kälte bibbern. Noch ein kurzes Stück weiter, da musste er schwimmen. Eine Herausforderung, die sich aufgrund des Restalkohols, seinem derangierten Allgemeinzustand und vor allem wegen der Kleider an seinem Leib als echte Herausforderung herausstellte. Zweimal packte ihn die Strömung und riss ihn Meter mit sich. Zweimal schrie ihm seine Instinkte zu, den lebensmüden Versuch abzubrechen und zurück an Land zu gehen, solange er noch konnte. Doch er tat es nicht. Getrieben von Neugier, Faszination und etwas, das er nicht in Worte fassen konnte, setzte er seinen Weg fort und merkte, wie das Wasser etwa 40 Meter vom Strand entfernt wieder seichter wurde. Seine Füße fanden auf dem Sand Halt, er stapfte voran, die Yacht fest im Blick. Ihn erwartete noch eine Passage, die er schwimmend zurücklegen musste. Dann erreichte er die Sandbank, zog sich aus dem Wasser und schlenderte der Yacht neugierig und triefend nass entgegen. Das massige Schiff schien nicht frontal auf die Sandbank aufgefahren zu sein, sondern im spitzen Winkel in das Hindernis gegraben. Natürlich war es auch im Bereich des Möglichen, dass der Wind und die Wellen das Schiff nach dem Festfahren in diese Position gedrückt hatten. Um das zu beurteilen, fehlte Lucas das Fachwissen. Was er erkennen konnte, war die Aufschrift, die in großen und schwarzen Lettern auf dem Bug der Yacht prangte. Wayfarer. Aus der Nähe betrachtet bestand gar kein Zweifel. Die imposante Yacht war vom Unwetter gezeichnet, aber keinesfalls schwer beschädigt. Etwas unschlüssig formte Lucas seine Hände zum Trichter. Hallo? Keine Antwort. Lediglich das sanfte, rhythmische Klatschen der Wellen gegen den Rumpf des stattlichen Schiffes. Irgendwo in der Nähe kreiste eine Möwe und betrachtete das Geschehen. Townsend machte wieder ein paar Schritte, bevor er erneut, diesmal lauter, rief. Hallo! Und wieder antwortete ihm niemand. Er kratzte sich über den Bart und legte die letzten Meter vorsichtig zurück. Hallo, ist da jemand? Vom Bord der Wayfarer antwortete ihm niemand. Er brummte und stieg Sprosse für Sprosse hinauf, zog sich auf das Deck. Hier hatte das Unwetter der letzten Nacht deutliche Spuren hinterlassen. Neben großen und kleinen Pfützen hatte sich Seetang an einigen Vorsprüngen verheddert. Eins der Taue hatte sich entrollt und ein wirres Muster geschaffen. Die Leiter, immer noch festhaltend, überkam Lucas ein seltsames Gefühl. Eine Regung, die er nur zu gut aus seiner Zeit in Afghanistan und im Irak kannte, wo ihm dieser Instinkt das Überleben gesichert hatte. Automatisch spannten sich seine Muskeln an. Er war bereit, jeden Moment einen Satz in Deckung zu machen, auch wieder vom Schiff nach unten. Hallo, wiederholte er sich. Seine Stimme war diesmal jedoch viel leiser und vorsichtiger. Plötzlich kam ihm die Stille an Bord der Wayfarer unnormal, vielleicht sogar bedrohlich vor. Jedenfalls gab es irgendein Detail, das er unmöglich fassen konnte, das sein Nervensystem davon überzeugt hatte, es würde Gefahr bevorstehen. Townsends Herz begann zu hämmern. Adrenalin breitete sich in ihm aus und flutete die Systeme. Vorsichtig, darauf bedacht, keine unnötigen Geräusche zu machen, was aufgrund seines Anmarschs völliger Schwachsinn war und dessen er sich wohlbewusst war, setzte er seinen Fuß vor den anderen. Die Wayfarer war eine große und geräumige Motorjacht. Lucas war auf das hintere, zum Teil von Aufbauten überdachte Deck gelangt. Hier gab es Bänke und Tische fest mit dem Schiff verbunden. Ein Aufgang führte wahrscheinlich zur Brücke hinauf, ein anderer hinab in den Bauch des Schiffes. Townsend versuchte einen Hinweis auf das zu bekommen, was ihn so nervös machte. Die Zwischentür, die zu den Treppen führte, war halb geöffnet. Eine Sonnenliege hatte sich darin verkantet. Er kniff die Augen zusammen und suchte weiter. Und nach einigen Sekunden sah er das, was sein Unterbewusstsein längst wahrgenommen hatte. In der sonst so makellosen Wand des Aufbaus gab es ein kreisrundes Loch. Im Durchmesser nicht größer als ein Finger. Nun war klar, dass seine Gefahreninstinkte nicht unbegründet angesprungen waren. Immerhin hat er solche Spuren schon oft genug gesehen. Es handelt sich um ein Einschussloch. wahrscheinlich vom Projektil einer Handfeuerwaffe verursacht. Ach du Scheiße, flüsterte Lucas. Ja, wie es weitergeht mit dem gebeutelten Lucas und einer Menge Geld, ob er sein Leben tatsächlich nochmal in den Griff kriegen wird, all das ist hier drin zu finden, als zu Print oder als Print zur Messe erschienen, als E-Book genauso erhältlich. Ich danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.